Moin aus Hamburg, es ist Dienstag, der 27. Mai, Dienstag, das heißt, es ist wieder Zeit für eine neue Folge von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. Mein Name ist Nils Fiesert und bei mir sitzt
Jan Grüneberg.
Moin Jan. Wir sind mittendrin in einer Race Week und wir kommen von einem Race-Wochenende, was vollgepackt ist. Der große Zirkus ist in der Stadt, in Hamburg.
Der Ironman Hamburg steht an, die Europameisterschaft der Frauen auf der Langdistanz von Ironman. Es bahnt sich ein wirklich spektakulärer Schlagabtausch an.
Da gehen wir aus von. Davon wollen wir sprechen. Da wollen wir richtig tief reingehen noch. Und es ist ein doppeltes Wochenende gleich, dieses Wochenende. Die PTO kommt. Aber bevor wir nach vorne gucken, müssen wir natürlich auch noch einmal kurz zurückgucken, weil ne, der Ironman 73 Kraichgau und so weiter und so fort. Das wollen wir alles besprechen und aufeinander aufbauen. Da haben wir uns einen Plan gemacht. Den müssen wir abarbeiten. Es ist richtig, richtig viel zu tun heute. aber bevor wir das machen, machen wir als allererstes ein bisschen Werbung. Die heutige Episode wird nämlich präsentiert und präsentiert wird sie von Feels Like. Das ist der Spezialist für eine effektive Regeneration durch Neurokomplexe. Neurokomplexe, was ist das? Das müssen wir erklären, das weiß vielleicht nicht jeder, aber das sollte jeder wissen, denn wir haben das ausprobiert hier. Es ist ein Produkt, zum Beispiel der Muscle-Komplex gehört zu diesen Neurokomplexen, die man nach dem Training auf beanspruchte Muskeln und Gelenke auftragen kann. So eine Art Gel. Und das führt dazu, dass es unmittelbar nach dem Auftreten das Gefühl der Entspannung eintritt, dass es einfach den Muskeln gut tut. Und ich kann dir sagen, es war wieder diese Woche schon ein Feels-Like-Tag bei mir auf jeden Fall. Immer wenn man, ihr kennt das vielleicht, harte Einheiten oder wenn man länger was nicht gemacht hat, weil man irgendwie verletzt war und so, und dann kommt eigentlich so eine Einheit, wo man denkt, das wird im Nachgang noch wehtun, das wird schwere Beine geben, das wird Muskelkater geben. Da kann man sich quasi schon drauf einstellen. Ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, wenn man Feels Like nutzt, wenn man diesen Muscle-Komplex aufträgt, direkt nach der Einheit, dann führt das tatsächlich dazu, dass man deutlich, deutlich, deutlich weniger schwere Beine hat und keinen Muskelkater. Also war ich diese Saison tatsächlich schon mehrfach überrascht, dass es funktioniert, da bin ich ganz ehrlich. Aber es ist so, wie es verrückt klingt, funktioniert. Denn das Ganze hat einen wissenschaftlichen Hintergrund. Denn diese Neurokomplexe setzen genau da an, wo man Signale an das Gehirn setzen kann, nämlich auf der Haut, über das periphere Nervensystem. Und darüber wird an der behandelten Stelle, da wo man es draufgeschmiert hat, dem Gehirn signalisiert, hier brauchen wir Entspannung, bitte hier Verspannung lösen. Und dafür ist der Muscle-Komplex bestens geeignet. Und zum Hintergrund, warum funktioniert das? Weil Feels Like auf 37 sorgfältig aufeinander abgestimmte Wirkstoffe setzt. 37 ist eine ganze Menge, aber die gehören da alle rein, sagt Feels Like, und zwar zu 100%. Nichts anderes. Keine Füllmittel, kein Wasser, kein Alkohol, sondern 100% Wirkstoff. Natürlich von höchster Qualität und unabhängig garantiert, dass das auch Anti-Doping sicher ist. Also da ist da nichts drin, was man nicht nehmen darf. Und das überzeugt uns, das haben wir schon gesagt, aber das überzeugt auch ganz viele wirklich, wirklich ambitionierte Sportler. Unter anderem die deutsche Fußballnationalmannschaft, der ruhmreiche deutsche Meister aus Bayern und auch, ihr habt das schon gesehen, ganz viele Triathleten benutzen Feels Like und den Muscle-Komplex. Und das solltet ihr auch tun. Ihr solltet das ausprobieren und das macht ihr folgendermaßen. Ihr geht auf www.feelslike.sport und den Link, den haben wir natürlich in den Show drin. Und wenn ihr darüber geht, dann sichert ihr euch den Preisvorteil von 10%, den wir für euch rausgeholt haben. Und den bekommt ihr mit dem Code CL10. Alles zusammengeschrieben. CL10 findet ihr in den Shownotes. Das Ganze ist komplett risikofrei, denn Feels Like bietet eine 100-Tage Zufriedenheitsgarantie. Feels Like ausprobieren, den Link benutzen und entspannen. Jo, wir haben es gesagt, wir wollen kurz zurückgucken, also alle Details, die Rennberichte aus St. Pölten, auch aus schwarz-rot-goldener Sicht, deutscher Sicht, auch sehr, sehr erfolgreich, Yannick Schaufler hat gewonnen und das findet ihr alles auf trimark.de. Wir wollen aber auf ein Rennen ganz besonders gucken, nämlich auf den Ironman 73 Kraichgau, denn da hat die Siegerin der Frauen ihren Saisonauftakt gegeben. Und die wird auch am kommenden Wochenende eine große Rolle spielen. Die Rede ist natürlich von Laura Philipp.
Die Ironman-Weltmeisterin ist in die Saison gestartet, sehr erfolgreich. Gewonnen hat sie in 4 Stunden 16 mit 4 Minuten Vorsprung vor Caroline Pohle. Ja, ein Einstand nach Maß auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Also es war ja schon angekündigt im Vorfeld, das konnte man in jedem Wetterbereich lesen, das wird eine harte Nummer da im Kraichgau und das wurde es, glaube ich, auch. Also 18 Grad Wasser soll es gewesen sein, einstellige Lufttemperaturen, alles nass, so richtig schönes Wetter, wie man sich vorstellt für Triathlon. Nicht. Und deswegen, also wirklich harte Bedingungen, das hat Laura Philipp im Nachhinein auch gesagt. Also das hat ihr schon so ein bisschen zu schaffen gemacht, die Temperaturen. Und umso stolzer war sie dann, dass sie da rausgeht. Zum sechsten Mal hat sie schon gewonnen.
Ja, verrückt. Ich glaube jetzt sogar schon zum vierten Mal in Folge, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Das kann gut sein. Dreimal, wann? Ja, kann gut sein. Auf jeden Fall auch wieder mal, und das hat sie auch nicht zum ersten Mal gemacht, mit dieser interessanten Kombination, dass sie quasi eine Woche später das erste, naja, sagen wir es mal, wie es ist, richtig, richtig große Ziel. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Ich glaube, so ein Ironman vor der Brust zu haben, ist halt auch nochmal für den Kopf was anderes, von der ganzen Vorbereitung zu schweigen. Aber diese Kombination hat sie schon öfter gemacht. Aber von daher, da reden wir vielleicht nachher noch, wenn wir über den Ironman Hamburg reden. Aber nochmal zurück zum Kraichgau. War ja nicht nur für Laura Philipp erfolgreich. Also wenn man aufs Podium guckt, dann ist, ich habe es vorhin schon gesagt, Schwarz-Rot-Gold, Schwarz-Rot-Gold. Und bei den Männern sieht es nicht anders aus. Aber nochmal zu den Frauen. Caroline Pohle auf 2 und Laura Jansen auf 3.
Ja, Caroline Pohle natürlich irgendwie standesgemäß als Erste aus dem Wasser gekommen. Sehr starke Schwimmerin. Wo ich finde, Laura Philipp hatte eigentlich auch ein richtig starkes Schwimmen. Also nur 90 Sekunden auf Caro Pohle zu verlieren, ist schon ein erster Fingerzeig, würde ich auch sagen, für Hamburg. Dass man sich da auch vor allem, ja, auf dem Schirm haben sollte. Laura Jansen Dritte geworden, auch wieder richtig gut Rad gefahren. Die waren ja auch vorne dann in so einer Gruppe unterwegs, von der sich dann Laura Philipp irgendwie am Ende gelöst hat und natürlich gewonnen hat mit 4 Minuten Vorsprung, also dann doch schon am Ende relativ viel. Dahinter war es dann wieder ein bisschen enger. Also Caro Pohle, Laura Jansen waren nur 50 Sekunden auseinander. Lena Meissner, die auch mit Verpflegungsproblemen zu kämpfen hatte im Rennen, ist dann Vierte geworden, die sich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr vollem Rennen erhofft hat.
Die war enttäuscht. Also hat sich im Nachgang so geäußert, also dass sie tatsächlich dann mit dem zweiten und dritten Post hat es dann so ein bisschen, glaube ich, die Einordnung stattgefunden. Aber der erste war schon, dass sie gesagt hat, sie war sehr, sehr enttäuscht. Vor allen Dingen, weil sie auch als Erste auf die Laufstrecke gegangen ist. Ne? Und sich da auch schon auf gutem Weg gesehen hat, so hat sie es im Nachgang geschildert, weil sie gesagt hat, es hatte sich endlich mal so angefühlt, das Laufen, wie es sich für sie anfühlen muss, weil sie gesagt hat, so habe ich trainiert, so sollte es sein. Und dann ist ihr, wie soll man sagen, Missgeschick passiert. Sie hat offensichtlich, so beschreibt sie es, mit einer Gelflasche hantiert zum ersten Mal und das ist schiefgegangen. Sie hat halt nach kurzer Zeit am Straßenrand gestanden und hat alles wieder von sich geben müssen und damit dann eben auch das Rennen abgegeben. Also von daher, ja, für Lena Meissner ein weiteres Learning, sagen wir mal, auf dem Weg zur richtig, richtig, richtig guten Performance dann auf der 70-3-Distanz.
Aber auch von den Laufzeiten, Laura Philipp war wirklich eine Klasse für sich, muss man schon sagen. Die 1:14 ist sie gelaufen, auf der, vor allem im Kraichgau, ist es eine richtig beachtliche Laufzeit. Ich weiß gar nicht, was sie im vergangenen Jahr gelaufen ist. Das schaue ich einmal kurz nach. 1:17, also sogar 3 Minuten schneller als im vergangenen Jahr.
Ja, ich glaube, der Kurs wurde minimal geändert oder wurde geändert, glaube ich. Aber also von daher kann ich es jetzt gerade nicht mehr sagen, wie vergleichbar es ist. Aber es geht auch immer ein bisschen bergauf, bergab, sind noch ein paar Kurven drin und so weiter und so fort. Also ja, klar, also lange Rede, kurzer Sinn. Laura Philipp hat da ziemlich für klare Verhältnisse gesorgt. Aber Caro Pohle auf 2 auch hat sich sehr zufrieden gezeigt. Die hatte auch einen sehr, sehr unrhythmischen Start in die Saison gefunden, sagen wir mal so.
Ja, sie hatte eigentlich natürlich den Einstieg bei den Singapur T100 geplant, ist dann leider krank geworden, auch richtig schwer krank, konnte wirklich eine lange Zeit nicht trainieren und hat sich jetzt wieder so ein bisschen, wieder rangekämpft. Sie hat auch dann geschrieben hinterher, dass sie eigentlich schon 1000 Mal aufgegeben hat während des Rennens und eigentlich, schon am Straßenrand stand und keinen Bock mehr hatte, aber immer sich wieder motiviert hat, immer weiter durchgezogen hat und am Ende mit einem zweiten Platz, ich würde sagen, sich auf jeden Fall belohnt hat und da kann sie richtig stolz drauf sein.
Ja, auf jeden Fall und vor allen Dingen, weil das garantiert ja nicht das Ende der Fahnenstange ihrer Leistungsfähigkeit ist. Also das hat sie auch so gesagt, irgendwie mit dem ganzen, du hast es angesprochen, Verletzungen, Erkrankungen, dann hat sie noch Staatsexamen gehabt in der Woche. Ja. Also ich meine, da kann man sich auch eine bessere Rennvorbereitung Vorbereitung. Geht aber einigen so gerade, ne? Die noch studieren. Ich sehe das auf Instagram öfter. Lena Meissner auch oder Rico Bogen hat man auch gesehen irgendwie. Also da sind einige dabei, die ja so eine Doppelbelastung gerade. Ja, ist bei mir schon lange her, die Prüfungszeit. Ich kann das nicht mehr so sagen. Aber ich meine, da im Hinterkopf war da was, dass das dann doch ganz schön anstrengend ist.
Man munkelt.
Man munkelt. Also, Schwarz-Rot-Gold bei den Frauen auf dem Podium und bei den Männern sah es ganz genauso aus.
Auch Schwarz-Rot-Gold. Ja, Lasse Priester, sein zweites Rennen über die Mitteldistanz dieses Jahr, will er sich neu erfinden. Na, neu erfinden ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber er hatte natürlich im vergangenen Jahr den Herzinfarkt beim Kurzdistanzrennen in Yokohama. Ja, seitdem natürlich erstmal Sportpause eingelegt, musste viel auf seine Ärzte hören, ob es überhaupt wieder weitergeht mit dem Leistungssport. Das stand lange auf der Kippe, ob er überhaupt irgendwann mal wieder an einer Startlinie stehen kann. Zum Glück war das der Fall, er ist ja schon in Venedig auch in die Saison gestartet und ja, jetzt hat er den ersten Sieg eingefahren.
Ja, wir haben, du hast mit ihm gesprochen, du hast neulich ein Interview mit ihm geführt, was in der Zeitschrift Triathlon war und von daher habe ich auch schon gedacht, so, na mal gucken, ne, wie es jetzt so für ihn losgeht, deswegen immer super spannend, wenn man dann das auch mitkriegt, so die Hintergründe und dann gesehen hat, okay, da will einer es jetzt wissen und das wollte er ja offensichtlich ja auch im Rennen, schnellste Schwimmzeit, auf dem Rad auch fast ganz vorne mit dabei, nicht ganz die schnellste Zeit und dann den schnellsten Lauf hinten raus, 1:06:16.
Das ist eine Ansage.
Absolut. Also da sind wir ja, ich meine, wir reden ja schon seit Wochen darüber, wie sich das Laufen entwickelt und so weiter. Ne? Und da jetzt dann so eine Zahl zu sehen, das ist ja mehr als beachtlich. Denn ihm fehlt ja die komplette Erfahrung auf der 70-3-Distanz. Und da jetzt dann aber schon so reinstarten zu können, man sieht es ja unterschiedlich, sagen wir mal. Ne? Der eine Kurzdistanzler kommt besser damit klar als der andere. Und auch Männer und Frauen gibt es vielleicht ein bisschen Gefälle. Aber hier in diesem Fall scheint es ja komplett aufgegangen zu sein.
Ja, auch bei Fabian Kraft, der dann am Ende den zweiten Platz belegt hat, kommt auch von der Kurzdistanz. Also die beiden haben sich anscheinend einen guten Plan zurechtgelegt. Ich meine, Lasse Priester hat ja auch eine gute Trainingsgruppe in Freiburg zurechtgelegt mit auch anderen Mitteldistanzlern, mit Nico Mann zum Beispiel oder mit Maurice Clavel, der natürlich sein Karriereende verkündet hat und der bei der Challenge Rot noch einmal ein großes Rennen abliefern möchte. Aber die haben natürlich auch alle Erfahrungen auf den längeren Distanzen und die werden wahrscheinlich auch ihre Tipps natürlich weitergegeben haben. Ich glaube, da kann man als Kurzdistanzler schon viel mit von profitieren. Und ja, ich glaube, so Kurzdistanzler sind, man sieht es ja auf der Mitteldistanz, eigentlich immer so prädestiniert für gute Leistungen, weil die einfach dieses Gesamtpaket mitbringen. Und die Mitteldistanz jetzt auch nicht so mega lang ist im Vergleich zu einer Kurzdistanz. Also ich finde, die haben da schon einen, ja, vielleicht sogar einen kleinen Vorteil. Und Lasse Priester hat das natürlich jetzt für sich ausgenutzt und ja.
Was ich immer bei diesen Rennen interessant finde, Ironman 73 Kraichgau war in diesem Jahr ja nicht Teil der Pro Series. Mhm. Das bedeutet automatisch irgendwie so ein bisschen, dann gerät es dann doch immer aus dem Fokus, ne? Keine Live-Übertragung. Aber das Rennen in Kraichgau ist ja schon immer extrem beliebt. Also bei Age Groupern sowieso, aber auch es gelingt auch immer wieder, auch prominente Leute dahin zu holen. Natürlich dieses Jahr auch. Dadurch diese deutsche Dichte ist vielleicht auch, wenn dann gar nicht so viele Top-Namen dabei sind, waren natürlich genügend dabei, die das auch wieder richtig, richtig schnell gemacht haben. Ne? Und das finde ich spannend, auch im Hinblick dann eben auf die Ironman 73 WM dann am Ende des Jahres, denn natürlich gibt es auch hier ja wieder die Quali-Plätze und so weiter, sind dann auch immer wieder Namen dabei, wo man denkt, so automatisch irgendwie immer mitdenkt, dann gehört er vielleicht dann auch da zum Favoritenkreis und so weiter. Das ist, finde ich gerade sehr, sehr spannend.
Das gleiche Thema hatten wir auch mit Jonas Schomburg nach dem Ironman Südafrika, wo er dann auf einmal so eine Performance abgeliefert hat, Dritter geworden ist, nur hinter Van Riel und Magnus Detlef. Da für uns war er dann irgendwie gleich automatisch ein Kandidat auch für die Ironman WM in Nizza, allein aufgrund dieser Performance und auf der Mitteldistanz ist er natürlich auch richtig gut unterwegs, hat er ja auch bei den ersten Rennen der Pro Series gezeigt, bei denen er am Start war, auch wenn es beim Laufen dann am Ende zum Beispiel in Aix-en-Provence nicht gereicht hat, um ganz vorne mitzumischen, aber die Grundlage ist auf jeden Fall da.
Ja. Ja, und eben, selbst wenn es dann hier so aussieht wie eine deutsche Meisterschaft, sind natürlich die Zeiten, die abliefern, ja trotzdem in den Bereichen, wo man ganz klar sagen kann, okay, das muss man doch erstmal hinkriegen. Ne?
Ja, also ich kenne nicht viele Athleten, die dieses Jahr schon eine 1:06 gelaufen sind.
Ja, und wenn, haben wir schon sehr, sehr viel über die geredet. Ja, also, das soll es, glaube ich, vom Rückblick gewesen sein. Wie gesagt, wir haben sehr, sehr viel vor der Brust. Wir wollen nach vorne gucken und damit alle informiert sind, auf was zu achten gilt an diesem Wochenende. Aber bevor wir das machen, machen wir Werbung.
Diese Folge wird euch nämlich präsentiert von Sport Brennstoff. die eine Sporternährungsmarke mit sehr viel verschiedenen Produkten. Für jede mögliche Intensität ist eigentlich was dabei, von dem Grundlagentraining bis zum Wettkampf und auch für die Erholung. Heute soll es um das Produkt Sportbrennstoff Grundlage gehen. Das ist nämlich ja, das Sportgetränk für das Grundlagentraining. Sportbrennstoff setzt da auf langsam verfügbare Kohlenhydrate, Isomaltulose, um genau zu sein, ja, die das Training des Fettstoffwechsels fördern sollen, weil sie einfach langsam verfügbar sind und der Körper nur langsam auf sie zurückgreifen kann, wodurch natürlich das Training des Fettstoffwechsels gefördert wird. Mit dem Code C&LGRL für Grundlage erhaltet ihr bei Sportbrennstoff 20% Rabatt auf die Sportbrennstoff-Grundlage für ein optimales Fettstoffwechseltraining.
20%, da bin ich hellhörig geworden.
Das ist viel.
Ja.
Zuschlagen.
Auf jeden Fall. Links und alles, wo ihr draufklicken müsst, findet ihr natürlich in den Shownotes. So, jetzt gucken wir nach vorne und ich würde sagen, wir machen das stringent. Erstmal das von Rennen zu Rennen und los geht das große Rennwochenende mit der nächsten Station, der T100 Tour.
West Coast, baby.
Ja, San Francisco ist angesagt. Es ist, ehrlich gesagt, war mir die Pause zu lang. Also ne, nachdem es in Singapur losging und da natürlich alle Augen drauf gerichtet waren und da mega viel los war, war das dann doch jetzt, es ist doch schon ein bisschen ruhig geworden, finde ich, um die T100.
Ja, ich finde, Singapur liegt nämlich schon so lange zurück. Ich kann mich kaum noch an das Rennen erinnern, obwohl so langsam dämmert es mir wieder, es kommt wieder, ja. Aber du sagst es, die Pause war lang, endlich geht's weiter und endlich wieder in San Francisco, was uns im vergangenen Jahr oder wo viele mit spektakulären Bildern gerechnet haben, am Ende war das Wetter dann nicht ganz so toll. Ja. Aber ich glaube, in diesem Jahr wird es bestimmt besser.
Ich habe tatsächlich schon mal geguckt. Also der Wetterbericht sieht gut aus. Also es sieht auch tatsächlich nach einer wolkenlosen Nacht aus. Und danach, also Stand jetzt, soll es dann sonnig losgehen. Das habe ich schon erlebt in San Francisco. Fantastische Sonnenaufgänge. Die Golden Gate Bridge leuchtet. Die ganze
das wünscht
Bucht
man sich natürlich
ist golden.
Immer. Ja.
Das sind die Bilder, die wir wollen. Aber zur Wahrheit gehört auch dazu, es ist halt auch ganz häufig morgens einfach nebelig, nebelig, nebelig. Und dann sieht man gar nichts mehr. Das waren die Bilder aus dem letzten Jahr. Wir gucken mal, wie es wird. Ich meine, letztendlich ist es, sind es dann auch nur die Bilder. Ich glaube, für Triathlon-Verrückte, zu denen wir uns mal hier zählen würden, zählt dann auch in erster Linie mal die Renn-Action. Und die hat letztes Jahr ja wirklich spektakuläre Bilder geboten, produziert.
Ja, also wer bei San Francisco nicht sofort an das Sprintduell zwischen Van Riel, Kyle Smith und Rico Bogen denkt, da weiß ich auch nicht. Also das hat sich ja so in mein Gedächtnis eingebrannt. Ich weiß gar nicht, ob sich das Übergeben von Kyle Smith im Zielbereich sich noch mehr in mein Gedächtnis eingebrannt hat.
Das hat das Internet auf jeden Fall nicht vergessen.
Also Precision Hydration ist ganz schön grün, aber ansonsten...
Kommt vor.
Ja, es war ein spektakuläres Rennen und das wünschen wir uns natürlich in diesem Jahr wieder. Vor allem, weil alle drei aus diesem Sprintduell und die Podiumsplatzierten wieder am Start sind. Martin van Riel, Kyle Smith, Rico Bogen, Jelle Gehns natürlich zu nennen, Mika Noth aus Deutschland als Wildcard dabei, dieses Jahr Panayotis Bitados. Da bin ich sehr gespannt, was der bei seinem Debüt bei der T100 zeigt, der ja auf der Mitteldistanz in allen vorherigen Rennen ungeschlagen ist. Seit 5 oder 6 Rennen konnte ihn keiner mehr besiegen. Yeah. Ironman Europameister. Was der bei der T100 zeigt, da bin ich wirklich gespannt. Wir haben natürlich Sam Long als ja, Lokalmatador.
Der aber abgesagt hat.
Der abgesagt hat.
Nicht mehr dabei. Ja, das ist gerade im Moment so ein bisschen tricky. Also tatsächlich die Startliste hat noch, sagen wir mal, hat noch Namen, die... Ja, der ein oder andere ist schon gestrichen, hat es auch schon verkündet. Das wird man alles nochmal sehen müssen bis zum Ende der Woche tatsächlich. Ja, Sam Long hat sich dagegen entschieden. Er hat gesagt, die Vorzeichen haben sich so ein bisschen geändert, entgegen seiner ursprünglichen Planung, in der San Francisco drinne war. Dann haben sich die Termine geändert der weiteren T100-Rennen. Und da hat er gesagt, da er auch tatsächlich den ein oder anderen Ironman-Termin hat dieses Jahr, war einfach für ihn, er musste da umswitchen und musste halt gucken, was einfach das beste Gesamtpaket für ihn ist, wo er die besten Chancen hat, wo er die besten Duelle stattfinden sieht und da hat er gesagt, musste San Francisco jetzt hier über die Klinge springen, aber mach ruhig weiter, da sind ja noch andere Namen.
Da sind noch viele andere Namen. Aus Deutschland haben wir natürlich neben Rico Bogen noch Mika Noth am Start. Nicolas Mann ist auch dabei, also auch wirklich zwei junge Heißdüsen. Mika Noth ist im vergangenen Jahr auch Fünfter, meine ich, geworden. Also ein richtig solides Ergebnis. Vincent Louis, die natürlich die Schnellen von der Kurzdistanz Morgan Pearson, da bin ich auch sehr gespannt drauf, was der zeigen wird, vor allem mit seinem schnellen Lauf. Also eine Menge Action geboten.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist tatsächlich interessant. Also vorne die Sprinter hast du ja schon genannt sozusagen vom letzten Jahr. Und da kannst du jetzt ja zu jedem, ne, eine Frage stellen, wie sieht's aus, ne? Bei Jelle Gehns ist es die Frage, wie hat er Singapur verkraftet, ne? Wo er tatsächlich echt hart gelitten hat und keine schönen Bilder vom Rand, wo er einfach völlig mit den Bedingungen nicht klargekommen ist, den Anzug aufmachen musste und so. Und ich glaube, das gilt für viele, dass Singapur natürlich einen Eindruck geliefert hat, Saisonstart, aber eben auch so ein spezielles Rennen ist, dass ich glaube, dass man dann nicht so viel mitnehmen kann aus dem Rennen selbst, es sei denn, es ist sehr, sehr gut gelaufen, da kommen wir vielleicht bei den Frauen gleich nochmal drauf. Aber so sagen wir mal, das waren auch für den einen oder anderen war das eben auch so ein Ergebnis, was es dann abzuhaken gilt. Vincent Lewis, du hast ihn genannt, ist zum Beispiel ein Name, für den es dann gar nicht gelaufen ist. Aber wieder zurück vorne, Van Riel war natürlich schon im Einsatz dieses Jahr, ne? Auch da würde ich sagen, der erscheint zumindest unkaputtbar, wobei der auch jetzt im Trainingslager auch nicht komplett ohne Gesundheitsprobleme durchgekommen ist, wenn ich es richtig gesehen habe. Also auch da ein kleines Fragezeichen. Rico Bogen auch in diesem Jahr wieder mit beherzten Antritten, die bisher noch nicht zum Erfolg geführt haben, aber ich habe es irgendwie... Hab's jetzt hier passiert. Ich glaube, das ist für jedes D100-Rennen schwer vorhersehbar. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es kommt irgendwann mal noch ein Deutscher durch. Und irgendwie habe ich das Gefühl, im Moment ist es Rico Bogen, der zumindest immer vorne mit dabei ist, sagen wir mal so.
Ja, also ich glaube, je anspruchsvoller die Radstrecke ist, desto mehr sollte man mit Rico Bogen rechnen. Der natürlich, du hast es angesprochen, in jedem Rennen, was er bis jetzt in dieser Saison bestritten hat, die Flucht nach vorne gesucht hat. In Singapur war es der Fall. Beim 73-Rennen in, Venedig war es, ne?
Mhm.
War es auch der Fall, wo er natürlich dann am Ende leider eingeholt wurde und ich glaube Elfter wurde am Ende. In San Francisco im vergangenen Jahr war es ja auch eine ähnliche Situation und ich glaube, mit den 1500 Höhenmetern auf der Radstrecke ist es nochmal deutlich mehr als in Singapur und ich glaube, das kommt ihm auch entgegen, weil die anderen müssen dann auch irgendwann mal mit ihm mitziehen und wahrscheinlich fahren sie sich dann ihre Laufbeine kaputt, aber das wird man sehen.
Was ich spannend fand, war, das hat Sam Long tatsächlich jetzt im Zuge seiner Absage gesagt irgendwie, weil die alle ihn gefragt haben, naja, das Schwimmen müsste dir doch eigentlich liegen. Also wir nehmen mal an, es ist so wie im letzten Jahr, ne? Da gab es quasi eine Strömung, die Athleten von der Fähre sozusagen an Land gespült hat und es war super schnell und es war super eng. Also es waren quasi alle dabei und da hätte man jetzt gesagt, ja, aber das muss doch ein Rennen für dich sein eigentlich, ne? Wenn du einmal keinen Rückstand hast beim Schwimmen, aber da hat er gesagt in dem Zusammenhang, es ist eher die Radstrecke, die, du hast es gesagt, viele Höhenmeter hat, aber auf relativ engen Straßen. Und er hatte das Gefühl, dass es da unheimlich schwer ist, vorbeizukommen und sich lösen zu können. Und das würde ja für jemanden wie Rico Bogen sprechen, der ja eigentlich quasi immer gebucht vorne aus dem Wasser kommt, da sehr, sehr, sehr gute, auch schon oft der Erste war, der an Land war. Und dann eben mit einer gezielten Attacke eben das nicht mehr nötig hat. Also bin ich sehr gespannt. Was ich gerade nicht so richtig auf dem Schirm habe, ist Bitados. Wie gut ist der auf dem Rad? Was würdest du sagen?
Nicht so gut. Also er ist schon gut, aber ich glaube, mit einem Rico kann er auf keinen Fall mitfahren. Ich glaube, für ihn wird es darum gehen, irgendwie diesen Rückstand so gering wie möglich zu halten und sich wahrscheinlich in die Verfolgergruppe reinzuhängen. Auch wenn es, ich glaube, selbst das dürfte für ihn schwer werden. Aber er ist meiner Meinung nach der beste Läufer im Feld. Und
das soll schon was heißen, ne? Ja. Bei den Läufern, die wir hier haben. Ne?
Auf jeden Fall. Ja. Gegen Jelle Gehns und Martin van Riel. Aber ich würde tatsächlich sagen, dass er immer noch tatsächlich ein bisschen besser ist. Aufs Radfahren wird es, wie gesagt, bei ihm ankommen. Wenn er Glück hat, kann er in der Verfolgergruppe bleiben. Aber zum Beispiel auch in Venedig, Rico Bogen ist ja eine 1,53 gefahren. Ich habe gerade gesagt, er ist Elfter geworden, er ist Siebter geworden. Kurze Korrektur. Da ist Bitados eine 1,57 gefahren, also 4 Minuten langsamer als Rico. Jetzt ist die Strecke noch anspruchsvoller. Also wenn er Pech hat, kriegt er da ordentlich Zeit eingeschenkt und dann könnte ihm das schon den Stecker ziehen. Wenn er es schafft, dann natürlich nicht und dann bin ich gespannt.
Wäre natürlich spektakulär, dass er da mit einer, wenn er mit der Wildcard sozusagen da gleich triumphiert ist, ist ja schon auch anderen gelungen, ne? Die, ja. die da vorne mitmischen konnten. Ja, ich meine, und das macht natürlich auch ein bisschen den Reiz der T100 Tour aus, trotzdem es auch natürlich immer Absagen gibt, da haben wir schon drüber gesprochen, oder eben auch Verletzungen und so weiter. Natürlich schwebt über allem Hayden Wild, ne, die, der, den es rausgenommen hat mit seinem bösen Unfall. Es bleiben trotzdem so viele Leute über, die da für ein Action-Rennen sorgen werden. Über Kyle Smith haben wir noch gar nicht gesprochen. Über Juri Köhlen, der ja in Singapur wieder zurück war. Mhm. Für mich immer noch überraschend, wenn er wieder auftaucht. So, ne, geht es mir tatsächlich auch so, dass der mir nicht als erstes immer einfällt, aber den man natürlich trotzdem immer mit in dieser Favoritenliste auch immer mit dabei haben muss. Sind schon einige Namen dabei. Und Morgan Pearson hat, du hast es vorhin schon genannt, da könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht nicht, bei ihm ist es ja immer der Fall, kann er seine Laufstärke, und er ist da, du hast gesagt, Vitadus ist der stärkste Läufer im Feld, möglicherweise ist auch Morgan Pearson. Das weiß, ja. Wir werden es nicht sagen können, wer der beste Läufer ist, aber Morgan Pearson ist ein unfassbar guter Läufer, nur er kommt halt manchmal nicht in die Situation, dass er es auch wirklich um den Sieg anbringen kann. Und ich könnte mir vorstellen, in Singapur war er nicht dabei aufgrund seines Unfalls, hat er halt auch eine schwere Verletzung, konnte da nicht, nach einem Radsturz konnte nicht teilnehmen. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt schon der richtige Zeitpunkt und die richtige Strecke und die richtigen Umstände sind, um das Phänomen T100 kennenzulernen. aber wer weiß. Also ihr habt es auf jeden Fall schon mal gehört. Ein Name, der ziemlich weit unten in der Startliste kommt, aber möglicherweise eine ziemlich, ziemlich gute Laufzeit hingelegt hat. Es geht ja da auch um viel so über so Gravel und so Kies-Schotterwege irgendwie und so. Und Morgan Pearson hat ja, glaube ich, auch eine Cross-Country-Vergangenheit. Der Kollege Simon Müller könnte uns das genau sagen. Also das könnte ihm möglicherweise liegen. Schauen wir mal. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Besonderheit dieses Jahr, Männer und Frauen starten am selben Tag. Normalerweise sind sie ja, oder oft sind sie bei der T100-Rennen ja eben an unterschiedlichen Tagen unterwegs. In San Francisco muss man die Gelegenheit beim Schopf greifen und dann hat man halt alles einmal an einem Tag nacheinander. Alle Infos dazu, Startzeiten, Übertragungszeiten und so weiter findet ihr alles auf trimark.de. Da gibt es den Vorschau-Artikel dazu auf jeden Fall. Und ich bin extrem gespannt. Also tatsächlich ist dadurch, wir reden ja über den Ironman Hamburg gleich noch ganz, ganz lange, aber ich bin tatsächlich auch für San Francisco ziemlich aufgeregt irgendwie, weil ich finde, das ist halt wirklich eben dieses kleine Feld, wir haben das schon oft thematisiert, mit so vielen Leuten, die sich da ums Podium battlen. Ja. Das ist schon ganz schönes Hauen und Stechen wird das geben. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob das Schwimmen tatsächlich so wird, wie es letztes Jahr war, wo wir viele Neoprenkappen gesehen haben, alles Mögliche, was warm hält, und dann musste das gar nicht so sein, weil die ja super schnell wieder raus waren aus dem Wasser.
Ja, da bin ich auch so ultra gespannt drauf, weil wird es ähnlich wie im vergangenen Jahr? Wird es komplett anders? Wie ist die Strömung? Dauert das Schwimmen wieder nur 10 Minuten oder so wie im vergangenen Jahr, dass man sich einfach ja an den Strand treiben lassen kann? Das ist ja so ein großes Fragezeichen und das ist natürlich auch rennentscheidend. Wenn du nicht so gut im Schwimmen bist beim Frauenfeld, kommen wir natürlich gleich noch, glaube ich, auch auf Dani Kleiser zu sprechen, die auch als Wildcard-Athletin dabei ist, die natürlich ein gehöriges Defizit im Schwimmen hat und der das eigentlich dann komplett entgegenkommt, wie auch im vergangenen Jahr bei Imogen Simmons, der Fall war, die ja dann auf einmal als Erste aus dem Wasser kam, womit wohl auch keiner gerechnet hat.
Ganz anderen Weg eingeschlagen hatte auf einmal und völlig abseits vom Hauptfeld sozusagen geschwommen ist und da so eine richtig, richtig gute Linie mit der Strömung gefunden
hat. Du hast gerade schon die Feldstärke auch angesprochen, dazu ein paar Fakten. Bei den Männern ist die Strength of Field bei 96,75, bei den Frauen ist sie sogar bei 97,77. Also so hohe Zahlen habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, ob ich jemals so hohe Zahlen gesehen habe.
Ja. Und das ist verrückt, wenn man sich dann eben vorstellt, dass dann eben einige eben dann noch nicht dabei sind. Das ist dann, das spricht dafür auch, dass man wirklich überall landen kann in diesem Feld, ne? Also es kann ein kleiner Fehler, einmal Anschluss verloren, das kann dir so viel zerschießen da, weil einfach die Stärke so groß ist. Und ich bin, keine Ahnung, jetzt mal ganz aus dem Bauch bei den Männern, siehst du jemanden, wo du sagen würdest, so, ich glaube, der macht's, ich Draußen mir fast nicht zu, aber ich hau gleich auch einen raus.
Es gibt einfachere Fragen. Also normalerweise würde ich immer mit Kyle Smith gehen, aber bei ihm jetzt auch nach seiner Verletzung, die ihm ja auch am Start in Singapur gehindert hat, würde ich ihn erstmal ausschließen. Also ich tendiere irgendwie zwischen Jelle Gens, Martin van Riel und Panayotis Pitados. Einer von den drei, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, ich muss noch ein bisschen Zeit totschlagen, ein bisschen rumreden. Ich glaube, ich gehe mit Jelle Gens.
Ja, okay. Dann mache ich habe mir das vorhin gerade selber so schön erklärt, warum das für Rico Bogen ein fantastisches Rennen ist. Dann gehe ich einfach mit Rico Bogen und sage, diesmal kommt er durch.
Auf jeden Fall was mit Schwarz-Rot-Gold.
Ja, genau. Irgendwas mit Schwarz-Rot-Gold. Ob Schwarz-Rot-Gold auch bei den Frauen angesagt ist, da sprechen wir gleich drüber.
Diese Folge von Carbon und Laktat wird euch außerdem präsentiert vom Swim Run in Rheinsberg. Am 22. Juni wird Rheinsberg wieder zum Treffpunkt der Swimrun-Szene. Wer Lust auf Abwechslung und Naturerlebnis und natürlich eine sportliche Herausforderung mit dem Swimrun hat, der sollte sich diesen Termin schon jetzt im Kalender markieren. Denn dann geht es wieder in Rheinsberg rum. Durch die idyllische Seenlandschaft in Brandenburg, Swimrun, für die ganze Familie ist was dabei, verschiedene Distanzen, der Supersprint über 4,4 Kilometer mit einem Kilometer Schwimmen, der Sprint über 11,3 Kilometer mit 2 Kilometern Schwimmen und die Herausforderung der Half-Swimrun, 21,4 Kilometer mit insgesamt 3,5 Kilometer Schwimmen. Also wenn ihr noch ein bisschen Schwimmtraining in eure Triathlon-Saisonvorbereitung mit einbauen wollt, dann auf jeden Fall einmal den Swimrun in Rheinsberg auschecken. Es gibt auch Family Fun und einen Bambini-Lauf, also wirklich für alle was dabei. Schwimmen mit Trailschuhen ist natürlich eine besondere Herausforderung, aber
absolut. Aber mal machen. Bei uns in der Redaktion auch, Kollegen waren schon am Start und sind da hooked gewesen. Also wer schwimmen kann und laufen kann, Swimrun.
Das ist eine Empfehlung.
Ja, kommen wir zu den Frauen T100 San Francisco. Da muss man tatsächlich sagen, da hat die Startliste, ohne jetzt hier so Mimimi machen zu wollen, auch ein bisschen gelitten im Laufe der letzten Tage. Hinter sehr, sehr, sehr vielen Namen steht Wildcard.
Ja, also es ist wirklich erstaunlich, wie viele Wildcard-Athletinnen dabei sind. Es kommen auch irgendwie tagtäglich noch mehr dazu, bei denen man natürlich immer nicht weiß, ob sie wirklich an den Start gehen werden. Wir hatten das im vergangenen Jahr bei den T100 in Las Vegas dabei, wo dann auf einmal Jenny Jędrzejczyk auf der Startliste stand, auf Nachfrage, dann aber klar war, okay, sie wird nicht starten, weil es einfach zu kurzfristig war. Mhm. Jetzt steht Kati Krüger drauf, auch ziemlich kurzfristig, auch ziemlich überraschend. Da haben wir jetzt noch kein Statement so schnell anfordern können, ob sie denn wirklich an den Start gehen wird. Aber tatsächlich aus Deutschland nur zwei Wildcard-Athletinnen dabei, Daniela Kleiser und, wenn sie startet, Kati Krüger.
Ja, aber insgesamt das Feld, wie gesagt, besteht zur Hälfte, kann man sagen, aus Wildcard-Athletinnen, also wild gemischt. Soll aber nicht uns davon abhalten, hier auch über richtig, richtig starke Renn-Action zu sprechen. Denn ich meine, ganz vorne, wenn man sich die ersten Startnummern anguckt, da sind die Namen, wo ich wirklich, wirklich gespannt bin, ob es wieder dazu kommt, dass wir sehen, dass Kate Worth uns ein weiteres Mal verblüfft, kann man fast nicht sagen, weil da dürfte nach der Leistung von Singapur dürfte man nicht mehr verblüfft sein, wenn sie auch hier eine große Rolle spielt.
Ja, Kate Worth auch natürlich von der Kurzdistanz in allen Disziplinen richtig stark, hat sie in Singapur gezeigt. Vor allem ja im Radfahren und Laufen, Schwimmen sowieso. Da kann sich vielleicht auch eine Taylor Nipp warm anziehen, die natürlich im vergangenen Jahr auf dem Rad in San Francisco alles dominiert hat, Das ganze Feld komplett auseinandergenommen hat. Ich glaube, das könnte in diesem Jahr wieder der Fall sein, aber beim Laufen dürfte sie vielleicht nicht so safe sein wie noch vor einem Jahr.
Möglicherweise. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe sie irgendwie nach Texas, wo ich gedacht habe, das macht die auf jeden Fall. Da gewinnt sie den Ironman. Und sie dann doch relativ zeitnah eingesammelt wurde von Katrina Matthews. Hat das so ein bisschen mein Bild, das ich von Taylor Nipp habe, als die Unbesiegbare, hat das so ein bisschen einen kleinen Kratzer gegeben. Aber es ist nur mein Bild, wie gesagt. Und lässt sich natürlich alles auch erklären. Ne? Ironman ist natürlich nochmal was anderes. Es ging nur um die Quali für sie. Sie wollte das unter Dach und Fach bringen, nichts riskieren und so weiter. Trotzdem bin ich sehr, sehr gespannt, wie sie eben dann diese andere Herausforderung jetzt da meistert. Denn sie bekommt wahnsinnige Konkurrenz. Wenn auch nicht vielleicht in der Masse, wie bei den Männern, aber dann in der Klasse auf jeden Fall. Taylor Spivey zum Beispiel dabei, Ashley Gentle ist dabei, Julie Theron ist dabei. Ja. Es sind genug dabei, die Jessica Learmonth, die das Rennen unfassbar schnell machen können. Ja, wenn es denn Paula Findlay haben wir noch nicht genannt. Und so, du merkst, man kann einfach so weitergehen, aber ja, die PTO versucht im Vorfeld so durch ihre Filmchen und so weiter eben das so ein bisschen zum Duell zu machen, Worf gegen Nip. Einfach deswegen, weil die beiden sich schon seit der Jugend duellieren sozusagen. Sie kennen sich seit Ewigkeiten aus dem Wettkampf und deswegen ist das jetzt so ein bisschen, ja, das Duell, auf das zugespitzt wird.
Ja, also aber ist auch die logische Schlussfolgerung einfach auch aus der Startliste, obwohl wir ja irgendwie alle Podiumskandidatinnen auch aus dem vergangenen Jahr an der Startlinie haben. Du hast es angesprochen, Ashley Gentle ist am Start, Julie Theron, Taylor Nipp und die beiden haben ja im vergangenen Jahr das Podium nur unter sich ausgemacht, auch wenn Taylor Nipp meistens ganz weit vorne lag. Ja. Aber einfach, dass diese drei wieder aufeinandertreffen, dann Kate Worf, die natürlich in Singapur so überzeugt hat und die man auch, ähnlich wie wir es schon bei Lasse Priester und auch bei Jonas Schomburg angesprochen haben, die man einfach dann nicht mehr abschreiben kann, weil denen dann einfach alles zuzutrauen ist und genau das sehe ich bei ihr auch. Ein besseres Gesamtpaket gibt es vielleicht gar nicht im Feld und deswegen wird das schon richtig krass. Wo ich mich eigentlich nur frage, wie es ausgeht, ist das Radfahren, weil davon wird alles abhängen.
Ja, aber ich meine, du hast es gesagt, sie hat sich so souverän gezeigt in Singapur, dass sie auch gesagt hat, das hat ihr auch unfassbar viel Selbstbewusstsein gegeben. Sie stand ja wirklich im Ziel, hat immer wieder die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, hat gesagt, so, wie ist das denn jetzt passiert? So, ne? Da hatte sie sich im Vorfeld nicht gesehen als Siegerin, aber jetzt im Nachhinein sagt sie schon, so, ja, ich würde lügen, wenn mir das nicht Selbstbewusstsein gegeben hätte. Und sie hat dann den schönen Satz gesagt, sie ist I'm in it to win it. Und das gilt ab sofort für jedes Rennen, wo sie am Start ist. Und ja, deswegen super, super spannend. Da auch Ashley Gentle, der ist ja so klammheimlich so dieses Prädikat Miss T100 oder Miss 100 Kilometer, ne? So die Königin der Distanz. Das ist ja so weggenommen worden. Durch die Konkurrenz. Ja,
irgendwie schon, man hat immer zwischendurch spekuliert, ist sie noch die Queen of T100 oder ist es Taylor Nipp? Ja, du hast gesagt, sie hat es wahrscheinlich so ein bisschen verloren. Taylor Nipp ist für mich auf jeden Fall die deutlich stärkere Athletin mittlerweile auch auf der Mitteldistanz. Vielleicht, ich weiß nicht, ob sie das Gefühl hat, dass es sich noch irgendwie beweisen muss, dass sie es noch gegen die Jungen...
Ja, bestimmt. Also,
dass es noch kann.
Ich glaube, da ist das Feuer ist da ungebrochen. Ja. Also das, wie gesagt, auch Singapur darf man, glaube ich, für keinen, auch bei den Frauen gilt das wie bei den Männern auch, als Maßstab nehmen. Wie gesagt, Ausnahmen natürlich immer die, für die es geklappt hat, aber bei denen, die eben rausgefallen sind, da spielten so viele Sachen eine Rolle, die jetzt in San Francisco keine Rolle spielen werden. Ich bin deswegen auch sehr gespannt auf Jessica Learmonth und Taylor Spivey.
Die auch beim Schwimmen wieder komplett Gas geht. Also natürlich ist es Schwimmen, wenn es ein richtiges Schwimmen gibt, wird das Schwimmen von diesen Athletinnen dominiert werden. Wenn nicht, dann ist sowieso Kraut und Rüben in der ersten Disziplin.
Ja, ich glaube halt tatsächlich, dass hier alle Favoritinnen oder sehr, sehr viele einfach auch direkt mit dabei sein werden. Da gibt es irgendwie nicht so diese Riesenunterschiede, dass man da sagen würde, so ja, aber von diesen Top-Favoritinnen ist dann eine nicht dabei und muss sich irgendwie wieder rankämpfen. Ja. Wird wahrscheinlich nicht passieren. Ja, vielleicht nochmal interessant, Daniela Kleiser, die gesagt hat, absolut, ich nutze die Chance, die auch schon im Vorfeld gesagt hat, irgendwie so, ja, sie spekuliert so ein bisschen auf die Wildcard nach ihrem ersten 70-3-Sieg und sie kam dann und da hat sie zugegriffen. Glaubst du, das ist ein gutes Rennen für sie?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, es würde kein besseres Rennen für sie geben für den T100-Einstand als in San Francisco. Ich habe es schon gerade angesprochen, das Schwimmen kommt ihr entgegen, wenn es denn wieder so sein sollte, weil sie einfach ja beim Schwimmen einen Nachteil hat, vor allem den ganz schnellen Athletinnen gegenüber. Auf dem Rad, sie ist eine leichte Athletin, da kommt ihr die bergige Radstrecke auch entgegen. Und das Laufen wird hart werden nach diesem bergigen Radfahren und sie ist einfach... Wahrscheinlich ist sie die beste Läuferin im Feld. Sie war auch schnellste Laufsplit bei der 73-WM. Da hatte sie ja schon Konkurrenz mit Taylor Nipp, Cat Matthews, Ashley Gentle war auch am Start, Julie Durand, da ist sie ja schneller gelaufen als all diese Athletinnen. Und deswegen denke ich, das kann schon richtig weit nach vorne gehen für sie.
Ich habe irgendwie, ich weiß nicht warum, aber irgendwie die Befürchtung, dass das Rennen im Schwimmen tatsächlich dieses Jahr anders sein wird, warum auch immer. Also das ist,
ich denke das auch schon die ganze Zeit.
Ja, und dann, also wenn das tatsächlich, weil das ist ja das auch immer, was so diesen Mythos Escape from Alcatraz immer ausgemacht hat, dass man gesagt hat, das Schwimmen ist extrem hart und es ist mit dem kalten Wasser und so weiter. Hat sich jetzt im letzten Jahr nicht bewahrheitet. Da sind sie alle gut durchgekommen und da war es gar nicht so hart. Dann würde ich sagen, also wenn sie da mitkommen, dann bin ich absolut bei dir. Ich hoffe für sie persönlich einfach, weil ich einfach mit der deutschen Brille aufdenken würde, wäre cool, wenn sie tatsächlich da keine Körner lassen muss beim Schwimmen und dann so gut dabei ist, dass wir auch ihren Lauf tatsächlich auch dann im Bild sehen, weil sie einfach vorne mit dabei ist, dann kann sie auf jeden Fall da eingreifen. Aber ich habe so ein bisschen, ich habe viel Respekt vor diesem Rennen irgendwie, so denke ich immer so, allein aufgrund der Historie und so weiter.
Ja, ein absolutes Bucketlist-Rennen für mich auch. Also für mich ist es irgendwie so ein Triathlon, den man mal gemacht haben
muss. Für mich ist das so weit weg, dass ich das mir nie da raufschreiben würde auf die Bucketlist, aber ich finde, es tatsächlich gehört auf jeden Fall zu diesen ikonischen Bildern und so weiter. Wenn man ganz nach unten scrollt in der Startliste, dann ist ein Name wieder dabei, Holly Lawrence, die ehemalige 73-Weltmeisterin.
Du hast es mir gerade kurz vor der Aufnahme gesagt, dass sie auf der Startliste steht. Ich war auch ein bisschen überrascht, weil sie natürlich in Schwangerschaftspause war, hat ihr erstes Kind bekommen.
Ja.
Natürlich dann in Mutterschutz und anscheinend hat sie wieder Bock zu racen und ist in Form.
Auf jeden Fall. Also wie sie in Form ist, wird man dann sehen. Sie hat sich ja verabschiedet bei einem PTO-Rennen in Miami damals.
Wo sie noch Dritte geworden ist.
Mega gut gelaufen, hat mich Lügen gestraft. Also hätte ich nie im Leben hätte ich sie so weit nach vorne getippt und ist da fantastisch gelaufen. Da war sie schon schwanger und hat danach gesagt, so, war ein Spitzeneinstand, ich bin raus. jetzt ist sie wieder da und hat offensichtlich Großes vor. Sie will jetzt hier wieder, also steigt jetzt hier auch mit einer Wildcard wieder ein. Und darf man gespannt sein, wohin sie das noch. Allerdings, bei ihr spielt immer noch die Langdistanz eine Rolle, so, ne? Da fehlt ihr noch die Premiere, aber das ist was sie immer wieder in den Raum geworfen hat und vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, dass sie sagt, das kommt, ich bin wieder da, ich bin wieder dabei. Aber das ist, finde ich, sehr, sehr, sehr spannend. Ich bin mir gerade nicht sicher, auch sie hat, glaube ich, auch eine Vergangenheit, ne? Bei Escape from Alcatraz. Ich glaube, da war sie schon am Start.
Oh, das kann ich dir gerade nicht sagen.
Gefährliches Halbwissen. finden wir raus und spätestens bei der Übertragung werden wir es dann wissen. Dann wird darüber geredet.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall eine Athletin, die auch schon sehr, sehr, sehr lange dabei ist, immer viel, viel für Aufsehen gesorgt hat, eben auch mit ihrem, der 73-Titel ist natürlich jetzt schon ein bisschen her.
Ja.
Aber eben danach, wir haben es gesagt, hat sich mit einem guten Rennen verabschiedet. Mal gucken, wie sich wieder einsortiert.
Ja, beide Rennen, du hast es schon gesagt, am Samstag Nachmittag deutscher Zeit, die Übertragung bei Eurosport fängt an um 14.45 Uhr, um 15 Uhr ist dann der Start des Männerrenns. Die Frauen starten eine Dreiviertelstunde später.
Genau.
Und wenn ihr noch wissen wollt, was Daniela Kleiser zu ihrem Auftritt sagt und zu ihrer überraschenden Wildcard, dann lege ich euch noch die Folge von Triathlon Talk vom vergangenen Freitag ans Herz. Hört da gerne rein, da spricht sie ausführlich über ihre vergangene Saison, diese Saison, der Sieg in Valencia und natürlich ihre Vorbereitung für San Francisco.
Sehr schön. Gibt natürlich diverse Übertragungsmöglichkeiten, auch da nochmal alle Infos auf trimark.de natürlich. For free auf jeden Fall dieses Mal.
Mhm.
Ich bin gespannt. Haben wir noch was zu San Francisco? Außer, dass wir auf gutes Wetter hoffen?
Und keine Strömung.
Und keine Strömung. Wobei das auch wieder spannend machen kann. Ich hätte gegen verrückte Ausstiege am Strand, der eine hier, der andere da, hätte ich nichts einzuwenden. Das fand ich ganz spektakulär beim letzten Mal.
Also Spannung ist auf jeden Fall geboten.
Auf jeden Fall. Gut. Machen wir einen Haken hinter San Francisco und gleich geht's weiter zum Ironman Hamburg. Die heutige Folge wird präsentiert von NordVPN. Das habt ihr hier schon mal gehört. NordVPN ist nämlich der Anbieter eines virtuellen privaten Netzwerks. Dafür steht es nämlich, VPN, virtuelles privates Netzwerk. Und das kommt zum Beispiel immer dann zum Einsatz, wenn man eine Möglichkeit braucht, um sicher ins Internet zu gehen. Zum Beispiel in WLAN-Netze, die eigentlich unsicher sind, weil sie eben ja offene Hotspots sind, wie man sie zum Beispiel an Bahnhöfen, an Flughäfen. Bei mir poppt es immer im ICE auf, ne? Ungesichertes Netzwerk steht dann da. Und das bringt einem natürlich immer unsichere Gedanken mit, weil das natürlich eine Möglichkeit ist für Hacker, Daten abzugreifen. Und dem kann man zuvorkommen, wenn man nämlich Kunde von NordVPN ist. Dann bewegt man sich nämlich, wie gesagt, in diesem virtuellen privaten Netzwerk und der komplette Datenverkehr wird mit einem Tunnel verschlüsselt. Und die IP-Adresse, also die Online-Identität, die man hat, die bleibt verborgen. So kann kein Hacker auf diese Daten zugreifen und alles ist wunderbar verschlüsselt und abgesichert in einem virtuellen privaten Netzwerk. Also das ist die eine Seite, warum es sich lohnt, NordVPN-Kunde zu sein. Die andere ist die, in diesem Tunnel kann man nämlich ganz fantastisch, wenn man zum Beispiel im Ausland ist, auf seine heimischen Angebote zurückgreifen. Also alles das, auf was man hier zu Hause, was man so im Angebot hat und im Abo hat, Streams und so weiter, die kann man auch im Ausland nutzen, indem man eben sich über NordVPN einwählt und dann eben diesen Zugang zu den Streams hat. Und dann Sportübertragung, you name it. Ihr wisst schon, was ihr euch so anguckt aus dem Ausland. Und das funktioniert ganz fantastisch. Und gerade für Triathleten, die immer oder viele von uns in der Welt umher reisen zu Wettkämpfen, zu Veranstaltungsorten, zu Trainingslagern, da bietet sich das an, NordVPN-Kunde zu sein. Und das könnt ihr ausprobieren. Ihr solltet euch das mal anschauen. Und zwar auf nordvpn.com/trimac. Das ist der Link, mit dem geht ihr rein, den findet ihr auch in den Shownotes und sichert euch den exklusiven NordVPN-Deal inklusive 4 extra Monate in eurem Paket. Völlig risikofrei mit einer 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie und den Link, ich habe es schon gesagt, den findet ihr in den Shownotes. Kommen wir zum Heimspiel. Finde ich schon. Ist so ein bisschen. Wir sind basiert in Hamburg mit unserer Redaktion und der Ironman Hamburg, wir haben ihn von Anfang an begleitet und ich freue mich sehr, dass er wieder stattfindet.
Ja, das erste Heimspiel, ne? Der Ironman macht ja nur den Auftakt, es gibt noch das WTCS-Rennen, aber bis dahin ist noch mehr als einen Monat Zeit der Ironman Hamburg. Das große erste Highlight, ja auch des deutschen Rennkalenders, so nach dem 73 Kraichgau, der so immer so ein bisschen den Saisonauftakt darstellt, dann das große erste Rennen der Ironman Hamburg, die Europameisterschaft der Frauen. Ja. Und es kommt wieder zum großen Duell von der Ironman WM im vergangenen Jahr von Nizza. Laura Philipp trifft mal wieder auf Kat Matthews. Kat Matthews dieses Jahr schon auf der Langdistanz unterwegs gewesen beim Ironman Texas, hat da eine fantastische Leistung gezeigt zum Saisonauftakt, überlegen gewonnen. Laura Philipp natürlich jetzt auch im Kraichgau am Start gewesen, ein erster Formtest. Also, aber ich glaube, beide wissen noch nicht so ganz, wie sie die Leistung so wirklich einordnen können.
Ja, das habe ich auch so rausgehört und rausgelesen jetzt in den letzten Tagen. Haben so ein bisschen unterschiedliche, sagen wir mal, Ausgangspositionen. Kat Matthews, du hast gesagt, schon die erste Langdistanz eben eingetütet mit Sicht auf die Pro-Series-Wertung. Mhm. Da ist der Rennkalender schon sehr früh vorgelegt gewesen. Ne? Da war ganz klar, das sind die Stationen. Bap, 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 bap. Und am Ende sollen die Weltmeisterschaften dann die nötigen Punkte bringen, um nicht nur die WM-Titel zu bringen, sondern eben auch den Sieg in der Pro-Series. Das war die Ausgangslage von Katrina Matthews, die fantastisch abgeliefert hat, die jetzt aber gesagt hat, ich weiß nicht so richtig, wo ich stehe gerade. Es fühlt sich irgendwie seltsam an. Also sie fühlt sich fit, aber sie hat irgendwie so das Gefühl, sie weiß nicht, ob das gereicht hat sozusagen, die Erholung. Ja. Und ob es vor allen Dingen reicht, sich mit der Weltmeisterin anzulegen, wo sie in Nizza den Kürzeren gezogen hat.
Ja, aber ich glaube, sie hat natürlich geschrieben, dass sie nicht so wirklich weiß, wo sie steht, aber sie hat auch dazu geschrieben, dass Texas gut gelaufen ist, dass sie sich gut regeneriert hat, dass das Training gut gelaufen ist seit Texas. Also ich wüsste nicht, was einer guten Performance am Sonntag im Weg stehen sollte. Das Gleiche gilt natürlich auch für Laura Philipp. Da ist die Frage, natürlich Kraichgau, du hast es am Anfang gesagt, die Bedingungen waren sehr hart, es war sehr kalt. Wie sie da mit umgehen kann, jetzt auch in der Rennwoche oder in der es ist quasi Rennwoche und Erholungswoche in einem, wie schnell sie sich davon auch regenerieren kann. Das ist so, glaube ich, so ein bisschen der Key Factor, auf den es ankommt. Und dann ist es quasi ein Déjà-vu.
Ja, und sie hat tatsächlich auch ja gesagt, dass sie so ein bisschen sich auch wieder so an diesen Langdistanzgedanken erstmal wieder gewöhnen muss, ne? Nach dem 70-3-Ritt jetzt dann irgendwie auch wieder umzuschalten und zu sagen, okay, ich muss 180 Kilometer fahren, topfebener Kurs, da ist keine Erholung wie im Land der 1000 Hügel, dass man mal aus dem Sattel gehen kann oder so, sondern da ist Aeroposition angesagt, volle Kanne. Und sie hat gesagt, sie hat sich das Video von ihrem letzten Start hier angeguckt, um das quasi nochmal zu visualisieren. Ach guck, ich kann das ja. Ich kann ja 180 Kilometer in Aero-Position fahren, kein Problem. Und ich kann das sehr, sehr, sehr schnell. Das konnte sie nämlich damals schon. Und interessant finde ich halt aber auch den Weg, den sie danach wählt, bevor wir nochmal über ihre Konkurrentinnen und so weiter sprechen, dass sie halt sagt, okay, jetzt Kraichgau, Hamburg, das hatten wir eingangs schon, das hat sie schon mal so gemacht. Aber dann zu sagen, dann ist es ja relativ zeitnah, folgt ja dann schon die Challenge Rot. Und dazwischen geht sie in die Höhe, ins Trainingslager. Und von dort aus direkt nach Rot. Und das finde ich ist schon ein ganz schönes Brett. Und was ich mich jetzt frage, ist, was ihr dann eben der Auftritt hier in Hamburg bedeutet und ob sie tatsächlich mental in der nötigen Verfassung ist, um es mit einer furiosen Cat Matthews aufnehmen zu können. Ich stelle mir das extrem schwer vor, so dieses Saisoneinstieg, man weiß nicht so genau, wo man steht, man will es aber zeigen, dann hat man nur ein paar Tage frei, dann ist Langdistanz und du weißt aber schon, Challenge Rot, das Rennen, was du noch nie gewonnen hast und wo du auf jeden Fall scheinen willst, das ist ja, steht ja auch schon im Horizont sozusagen. Und dein Coach sagt dir, das ist der Peak, da wollen wir hin. Da will ich dich quasi in der zwischenzeitlich besten Form, bis wir dann später im Jahr über die WM reden. Finde ich ganz schön viel für den Kopf.
Ja.
Bin gespannt.
Weil wenn man es so sieht, sie müsste ja in Hamburg gar nicht starten. Sie hat keinen Fokus auf die Pro Series, das heißt, sie muss keine Punkte mitnehmen. Sie macht im Anfang Juli die Challenge Rot, also in einem Monat, wenn sie davor noch in die Höhe geht, dann muss sie noch regenerieren vom Ironman Hamburg. Das ist schon eine ganz schön krasse Last für den Körper auch und natürlich auch für den Kopf. Und deswegen, ich frage mich so ein bisschen, warum sie startet. Gleichzeitig kann ich es aber auch verstehen, weil es immerhin auch noch um den Europameistertitel geht. Sie muss auch nicht validieren für die Ironman WM, weil sie natürlich als Weltmeisterin von vergangenen Jahr den Slot schon safe hat. Also sie muss es quasi nicht machen. Sie wird nicht gezwungen, es zu machen, sondern anscheinend hat sie einfach Bock.
Ich glaube auch. Und letztendlich ist sie Berufssportlerin. Das heißt, es gilt auch ein bisschen Geld zu verdienen. Und die höchsten Preisgelder, die gibt es nun mal eben bei den Kontinentalmeisterschaften und in Rot. Und was man so an Prämien noch einsammeln kann. Von daher, und ich glaube auch tatsächlich, dass sie sich einfach auch dem deutschen Publikum zeigen will. Ich meine, das ist ihr Markt. Da will sie jetzt präsent sein. Und Kraichgau hat schon oft für sie funktioniert. Hamburg hat auch schon für sie funktioniert. Das war sehr, sehr gut, als sie hier gestartet ist. Und ich glaube, da wird der Plan, wird schon, also nur, dass ich ihn sehr ambitioniert finde und mir vorstellen kann, dass das für den Kopf sehr, sehr hart ist, das hat ja nichts damit zu tun, was sie sich dabei gedacht haben. Nämlich, das wird ausgeklügelt sein bis ins Letzte, so wie wir ja letztes Jahr alle unseren Hut gezogen haben am Ende des Jahres und gesagt haben, ja, es ist genau aufgegangen auf den Punkt bis zum WM-Titel. Werden die beiden sich hier auch was dabei gedacht haben, Philipp Seib als ihr Coach und Laura Philipp als die ausführende Athletin. Und ich finde das sehr, sehr cool, dass beide, also wenn wir jetzt auf dieses Duell mit Fragezeichen, würde ich mal, ich glaube, da hat auch noch die ein oder andere noch was mitzureden, das jetzt so runterbrechen, was jetzt so die meisten sagen, auch die Predictions und so weiter, da sieht es einfach danach aus, ne, 1-2 von der WM, das ist auch möglicherweise ja wieder zu diesem Duell kommt, aber beide so ein Fragezeichen versehen haben. Aber auch beide ähnliche Athletinnen sind, die wenn es darum geht, wenn die so Rennluft geschnuppert haben, dass sie dann auch wirklich nicht davon ablassen können. Ich glaube, da treffen zwei aufeinander, da kann das wehtun am Ende.
Ja, und du hast es angesprochen, es gibt natürlich noch andere Athletinnen, die natürlich auch um den Kampf um den Sieg eingreifen wollen. Allen voran aus Deutschland natürlich auch Anne Reischmann, die ja beim Ironman Südafrika schon sehr erfolgreich in der Saison gestartet ist. Bei der man natürlich immer sagen muss, okay, sie hat ein leichtes Defizit im Schwimmen, was sie erstmal auch auf dem Rad irgendwie egalisieren muss, aber dann sieht es gut für sie aus. Und auf jeden Fall eine Kandidatin fürs Publikum. Für sie ist es der erste Start bei einer Langdistanz-EM. Das heißt quasi auch Heimspiel und Debüt. Und da bin ich auch sehr gespannt. Und natürlich haben wir noch Marjolin Pierret, die beim 73 Aix-en-Provence auch eine wirklich beeindruckende Leistung gezeigt hat.
Überzeugend.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und das Rennen auch von vorne bis hinten dominiert hat, auf dem Rad ja schon die Flucht auch nach vorne gesucht hat und sich dann nicht mehr einholen lassen hat. Da bin ich gespannt, wie sie auch auf dem Rad, also wir kennen ja die Bilder aus Nizza vom vergangenen Jahr, aber da waren es ja auch genau die drei. Da waren es auch Laura Philipp, Cat Matthews und Marjolin Pierret, die dann zu dritt oben auf dem Plateau waren.
Die am Ende Vierte geworden ist.
Ja, genau. Und die am Ende bei der Abfahrt auch ein bisschen dann rausgenommen hat und Philipp und Matthews ein bisschen fahren lassen hat. Aber da bin ich gespannt, wie sich das diesmal wie es ausgeht, weil diesmal kennt Marjolin Pierret die Strecke natürlich nicht so vertraut wie in Nizza. Dafür ist die Strecke aber auch nicht so anspruchsvoll. Da bin ich gespannt.
Und sie war on fire, ne? Das hat sie tatsächlich nach Aix, hat sie das wirklich deutlich gemacht, dass sie gesagt hat, da ist mein Augenmerk drauf hier auf Hamburg. Und wen wir natürlich nicht vergessen wollen, ist die Siegerin des Vorjahres. Jackie Herring ist hier, um diesen Triumph, kann man fast sagen, damals so, ne, nach langer Abwesenheit von der Langdistanz hat sie damals ja gezeigt, so, hey, ich bin wieder da, und das hat sie beeindruckend gemacht. Damals auch ein sehr, sehr schnelles Rennen gewesen. Dieses Jahr, wie eigentlich immer in Hamburg, leicht veränderter Kurs, also der Radkurs auf jeden Fall verändert, auch der Laufkurs durch die Innenstadt. Wir haben ja schon drüber gesprochen, es gibt leichte, also der Charakter des Rennens hat sich dadurch nicht geändert, aber es könnte unter Umständen sogar noch ein bisschen schneller geworden sein.
Ja,
und diese beiden Namen sind deswegen interessant, Herring und Pierret, weil sie, ich will jetzt nicht sagen, mit zu den wenigen gehören, die noch keine Kona-Quali gesichert haben, aber das ist schon ein bisschen verrückt. Also du hast gesagt am Anfang, wir reden hier von der Europameisterschaft, das heißt, es gibt 5 Slots und sage und schreibe, 6 Athletinnen sind bereits qualifiziert. Bei Laura Philipp ist es ja sogar in diesem Fall. Man hat sich schon so dran gewöhnt, dass man immer sagen muss, die muss noch validieren. Nein, Laura Philipp ist tatsächlich die Einzige, die nicht validieren muss. Die hätte direkt nach Hawaii abfliegen können, macht sie aber nicht. Das heißt aber auch, wenn sie in der Spitze ankommt vorne, dass sie keinen Slot wegnimmt. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, Jackie Herring und Marjolin Pierret sind noch ohne Fahrschein für Kona.
Und im Zweifel würde sogar ein Platz 11 reichen dann für die Qualifikation.
Unter Umständen, ne?
Ja.
Also es kann tatsächlich so sein. Um das nochmal zu sagen, wer schon ausgerüstet ist, also Laura Philipp, Katrina Matthews, Anne Reischmann, Sarah Svensk, Stephanie Klatterback und Henrike Güber sind die Athletinnen, die schon qualifiziert sind. Und es gibt dennoch, für den Rest, wie gesagt, wird wieder dieses berühmte Rennen hinter dem Rennen. Das muss man sich halt immer bewusst machen. Wenn es denn so kommt, dass die Favoritinnen vorne dabei sind, das haben wir ja in Frankfurt letztes Jahr schon anders gesehen, ne, bei den Männern bei der Europameisterschaft. Da haben wir auch gesagt, oh, da wird weit durchgereicht.
Da war es sogar, glaube ich, bis Platz 17, dass noch eine Quali möglich gewesen wäre.
Ja, und ich erinnere mich an Sam Long, der vorher gesagt hat, wenn ich unter die Top 10 komme, bin ich sicher. Da habe ich die Quali sicher. Nein, war nicht so. Es war tatsächlich, dann wurde es tatsächlich ein bisschen schwieriger hinten raus. Aber das macht es natürlich hier auch nochmal interessant, weil dann natürlich einige auch im Rennen bleiben müssen, ne? Um weiter diese Chance zu haben. Und Namen, die da sicherlich eine Rolle spielen, sind dann Danielle Lewis, die sich auch schon gut gezeigt hat dieses Jahr, dann auch ein bisschen Pech gehabt hat zum Teil. Els Visser, die hier auch schon gestartet ist, die kennt das Spiel in Hamburg zum Beispiel. Und ein sehr interessanter Name, der hier noch steht mit der Startnummer 8, Solveig Lofset.
Ja, Norwegerin, auch von der Kurzdistanz. Das wird ihre erste Langdistanz und sie hat im vergangenen Jahr auf der Mitteldistanz schon wirklich beeindruckende Performances auch gezeigt, hat in Gdynia in Polen beim 73 die Ironman-Weltbestzeit aufgestellt auf dieser Distanz, auch wenn die Radstrecke ein bisschen zu kurz war. Eine wirklich starke Radfahrerin und ich glaube auch, dieser Kurs kommt ihr wirklich entgegen, dass es so flach ist. Da kann sie ihre Stärke voll ausspielen. Einfach gut zu rollen, so wenn es nicht zu windig sein sollte. Und ich glaube, da ist so ein Name, den sollte man sich mal im Hinterkopf aufbewahren.
Ja, wir haben ja natürlich viel diskutiert schon, eigentlich machen wir das schon seit Wochen und es geht aber diese Woche natürlich in die Feinheiten. Wie kann sich so ein Rennen wohl entwickeln? Also das, da spielt sicherlich auch noch eine Rolle, dass es man muss so sagen, auch nochmal Absagen gegeben hat. Prominente, sehr prominente Absagen, denn ursprünglich, das wissen wir jetzt, nach Veröffentlichung der Startliste, haben da nochmal zwei Namen drauf gestanden, die jetzt nicht mehr dazu finden sind, nämlich Chelsea Sodaro, die hier auch schon mal Zweite geworden ist, und Anna Haug hätte eigentlich hier ihr Langdistanz-Debüt in diesem Jahr geben sollen. Nee, eigentlich sogar, nee, eigentlich, wer hätte das schon vorher stattfinden sollen sogar. Aber Anna Haug, hat das Pech an den Hacken, könnte man sagen.
Ja, eigentlich war der Start natürlich für den Ironman Südafrika geplant, den sie dann absagen musste nach Gesundheitsproblemen mit dem Auge, Augenentzündung war es, die sie an einem Start gehindert hat. Jetzt hat sie sich Anfang Mai zurückgemeldet mit dem Sieg beim Vulcano-Triathlon auf Lanzarote. Ist dann eine Woche später auch bei der Challenge Salou an den Start gegangen, hat bis zum Radfahren auch geführt, bis Ende Radfahren, bis zur zweiten Wechselzone, ist dann noch in die Wechselzone gelaufen, aber musste dann aufgeben, weil sie sich ja in den Tagen vorher hatte sie leider einen Sturz mit einem Motorroller, hat sich da den Fuß verknackst, der ist seitdem ziemlich stark angeschwollen und Laufen ist ja quasi sehr schwierig oder so gut wie unmöglich. Sie meinte, ja, eigentlich geht es immer zwei Schritte nach vorne und dann wieder zwei Schritte nach hinten.
Ja, das ist nicht viel.
Das ist nicht viel und deswegen ist sie sehr unsicher, wie es auch für sie weitergeht. Du hast gesagt, eigentlich stand sie beim Ironman Hamburg auf der Startliste, nachdem es dann mit Südafrika nicht geklappt hat. Das klappt jetzt natürlich nun auch nicht. Für sie, ja, sie weiß noch nicht ganz genau, wie es für sie weitergeht. Den Ironman Les Sables d'Olonne hat sie auf dem Schirm, weil sie natürlich noch für die WM auf Hawaii validieren muss, im Gegensatz zu Laura Philipp.
Ja.
Das ist natürlich jetzt am 22.06., also kein Monat mehr bis zu dem Rennen, was ganz schön sportlich ist. Und ansonsten wäre für sie Option B dann noch der Ironman Vitoria Gasteiz. Der ist eine Woche später nach der Challenge Rot. Das heißt, ein Start bei der Challenge Rot ist eigentlich zu diesem Zeitpunkt auszuschließen. Es geht ja voller Fokus auf die Validierung.
Irgendwie glaube ich das ja bei Anna Haug immer noch nicht, auch wenn sie das gesagt hat und man das dann auch nicht anzweifeln soll, aber irgendwie habe ich da, ich weiß nicht, bei der ist immer alles möglich, dass noch irgendwie noch ein Rennen dann doch aus dem Hut gezaubert wird. Aber das soll heute nicht Thema sein. Was glaubst du, wie sich das Rennen entwickelt? Also du hattest es eingangs schon mal gesagt, Laura Philipp ist im Kraichgau, glaube ich, für viele besser geschwommen, als sie vorher gedacht haben. Ja, also da hätte man schon denken können, dass auch zu diesen sehr, sehr guten, bekannten Schwimmerinnen da vielleicht der Abstand schon ein bisschen größer ist. Was glaubst du, wie wird sie das hier in Hamburg hinkriegen? Die Wassertemperaturen werden ähnlich niedrig sein, auch wenn das Wetter eigentlich ganz gut angesagt ist für Hamburger Verhältnisse, nahezu traumhaft. Also 23 Grad, 24 Grad sollen es werden, Stand heute. Und nur am Nachmittag ein bisschen Regen, das betrifft die möglicherweise schon gar nicht mehr. Aber die Alster ist nach wie vor kalt. Also Kollegin Anna Bruder, die da sehr, sehr informiert ist, weil sie selber startet, hat von 16 Grad momentan gesprochen.
Das ist nicht viel.
Das ist gar nicht viel, das wären nochmal 2 Grad weniger als im Kraichgau und sehr, sehr früher Rennstart. Das heißt, morgen wird es auf jeden Fall auch noch frisch. Also 6 Uhr 15 oder 6.30 Uhr, 6.15 Uhr, 6.30 Uhr, findet ihr alles noch auf trimark.de. geht es nämlich schon los morgens und das wird frisch.
Ja, du hast das Schwimmen angesprochen, darauf wird es bei Laura Philipp auch ankommen erstmal. Ich glaube, so die schnellste Schwimmerin im Feld ist Steph Clutterbuck, die muss man immer auf dem Schirm haben. Marjolaine Pierre ist auch eine richtig gute Schwimmerin, also die wird wahrscheinlich auch sehr weit vorne aus dem Wasser kommen. Ich glaube nicht, dass es eine größere Gruppe gibt an der Spitze, eher dann dahinter. Ich glaube eher, dass sich eine einzelne Athletin oder zwei nach vorne absetzen können, aber danach könnte die Gruppe groß werden und da in dieser Gruppe erwarte ich dann auch eine Cat Matthews. Wenn es für Laura richtig gut läuft, wäre sie auch in dieser Gruppe. Das kann man natürlich alles jetzt noch nicht vorher sagen, nee, nur mutmaßen, aber das wäre eine richtig gute Ausgangsposition so für sie. Wenn es nicht der Fall sein sollte, muss sie natürlich auf dem Rad zusehen, dass sie diese Lücke nach vorne schnell schließt. Und ich glaube, beim Laufen ist es eigentlich eine sichere Bank, dass Laura die schnellste Athletin im Feld ist.
Auf dem Papier gibt's nichts, was dagegen spricht, sagen wir mal so. Ich bin gespannt. Also das ist wirklich die Frage, Katrina Matthews auch besser geworden im Schwimmen, als sie es auch schon manchmal war. Da gab's ja auch schon mal so, ich will jetzt nicht von Aussetzer reden, aber wo sie halt vielleicht nicht das alles zeigen konnte, was sie zeigen konnte. Aber wenn ihr ein gutes Schwimmen gelingt, da bin ich wirklich gespannt. Und da waren wir tatsächlich unterschiedlicher Meinung hier in der Redaktion, wie es denn dann wohl weitergeht, wenn Laura Philipp das gelingen sollte, auf Kat Matthews aufzufahren, was schon eine Herausforderung an sich ist, ne? Geht sie dann vorbei? Setzt sie sich an die Spitze? Versucht sie, das Rennen von vorne zu gestalten? Oder sagt sie, nö, es können jetzt auch mal andere die Arbeit machen. Ich bin hier die schnellste Läuferin. Das wollen wir mal schauen. Ich bin da eher auf der Variante, dass ich denke, ich glaube, Laura Philipp will das Rennen. Sie will so schnell es geht an die Spitze kommen und dann auch das Rennen von vorne gestalten und sich auf gar nichts mehr einlassen. Könnte ich mir vorstellen. Könnte mir aber auch vorstellen, dass Katrina Matthews genau das überhaupt nicht zulassen will.
Das dann kann ich mir auch vorstellen.
Dann wird's schön.
Ja, bei Kat Matthews hat natürlich jetzt auch schon so ein bisschen Hamburg-Erfahrung aus dem vergangenen Jahr, wo sie ja leider
nicht
trotzdem...
Nicht nur gute,
wo sie ja also leider disqualifiziert wurde, weil sie das Überholverbot nicht eingehalten hat an einer bestimmten Stelle. Das soll in diesem Jahr natürlich nicht passieren. Aber du sagst es natürlich, taktisch ist ja die große Frage, wie sich Laura Philipp verhalten wird und auch wie sich Kat Matthews dann verhalten wird. Weil ich war, heute Vormittag war ich noch der Meinung, dass Laura Philipp wahrscheinlich nicht attackieren wird, weil sie auf ihre Laufstärke einfach so viel Vertrauen hat und in sich einfach so viel Vertrauen hat, dass sie glaubt, okay, das Ding hole ich easy nach Hause, vielleicht auch ja geschuldet aus der Erfahrung in Nizza. Wenn man sich die Leistung von Kat Matthews aus Texas anguckt, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass es wahrscheinlich doch eine Attacke geben muss.
Ich meine, da hat sie Taylor Nipp, sagen wir, wie es ist, abgestellt.
Ja.
Ja, und das ist schon mal ein Statement. Das ist was Katrina Matthews auf der Habenseite hat, dieses Erlebnis in Texas. Und weiß, ich habe das schon mal abgeliefert in dieser Saison. Ich glaube auch tatsächlich, ich glaube, es spricht auch viel für diese Theorie, dass Laura sich absetzen will nach vorne, ist einfach auch, weil sie dazu neigt, so äußert sie sich zumindest immer wieder, dass sie auch sich nerven lässt von Athletinnen, die sich zum Beispiel in ihren Windschatten hängen oder, ne, also selbst nach regelkonformer Fahrweise, ne, mit Race Ranger einfach da dranhängen, dass das einfach nicht ihr Ding ist. Und auch dieses Laufen mit Katrina Matthews in Nizza, ja, das wollte sie ja so schnell, wie es irgendwie geht, beenden, damit eben dieses Schulter an Schulter und wir laufen mal zusammen und gucken mal und der eine läuft vor und dann läuft der andere wieder vor und bei der Verpflegungsstation bin ich wieder vorne und vielleicht können wir auch das Tempo mal ein bisschen verschleppen und dies und das und das. Das nervt sie tierisch. Also das meine ich da so rauszuhören und ich glaube, das will sie unbedingt vermeiden. Und dann hat es auf jeden Fall eins zur Folge, dass es wahnsinnig schnell wird. Und ja, wir haben es ja auch selber schon ein paar Mal hier in den Raum geworfen, das böse Wort von der Weltbestzeit. Schauen wir mal. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, es ist halt, da müsste wirklich alles stimmen. Und ich weiß auch nicht, ob der Kurs mit seinen ewig langen Wechselzonen dann doch zu viel Leerlauf sozusagen bereithält. Aber wenn man sich so die Predictions anguckt, wenn man sieht, was Thorsten Radde von Tri-Rating, was der ausgerechnet hat, dann wird es auf jeden Fall sehr, 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 sehr schnell und es würde auf jeden Fall eine neue Ironman-Bestzeit geben. Dann wäre nur noch Anna Haug etwas schneller gewesen in Rot.
Bei sowas kommt es natürlich auch immer auf das Wetter an und die Wetterprognose hat sich in den vergangenen Tagen sehr gewandelt. Also wir hatten vor einer Woche für den Sonntag noch 27 Grad und Sonne prognostiziert, in den Tagen davor Regen. Das heißt, es wäre wahrscheinlich dann auch ein sehr schwüles Rennen geworden oder mit einer hohen Luftfeuchtigkeit einfach, weil ja das Wasser im Boden ist und dann erwärmt wird. Jetzt ist es ein bisschen kühler angesagt, auch mit, ja du hast es schon gesagt, Regen am Nachmittag wahrscheinlich, auch wenn das vielleicht die Profifrauen dann gar nicht mehr treffen wird, aber es wird kühler als ja noch vor einer Woche vorausgesagt.
Ja, und jetzt kommt hier ganz tiefe Hamburg-Erfahrung. Das Rennen, das Wetter wird sich noch ein paar Mal ändern und die Voraussage ist sehr, sehr, sehr schwierig. Aber du hast natürlich recht, Wind wird eine Rolle spielen. Ne? Aus welcher Richtung kommt der, wie stark bläst der? Wechselt er möglicherweise von der ersten Runde zur zweiten Runde? Wie voll wird es auf der Strecke? Denn die Profifrauen müssen natürlich dann in der zweiten Runde auch an Age-Grupperinnen dann wieder vorbei. Das werden alles Faktoren sein, das werden wir alles sehen am Renntag, aber ich bin mir sicher, dass das auf jeden Fall schnell wird. Und wir werden sehen, wer das dann am besten für sich rausholen kann.
We'll see.
We'll see. Das soll es erstmal gewesen sein für heute. Wie gesagt, auf trimark.de, da lest ihr alles, Vorberichte, Favoritinnen, Checks, Triathlon Plus. Guckt da rein, informiert euch gut und dann könnt ihr das Rennen ganz genauso gut informiert gucken wie wir. Und wir sind sowas von gespannt. Wir melden uns natürlich auf allen Kanälen noch dazu. Ganz viel Content in der Planung und dann nachher natürlich auch im Rückblick werden wir schlauer sein und dann werden wir ganz schlau darüber reden können, warum wir das schon immer vorher gewusst haben, wie es dann ausgegangen ist. Aber Prediction sparen wir uns noch. Da warten wir noch, bis die Pressekonferenz gelaufen ist und bis wir den Athletinnen in die Augen geguckt haben. Das haben wir ja natürlich hier die Chance. Und wenn wir dann uns da den letzten Eindruck gemacht haben, dann sagen wir euch auch, wer das Rennen gewinnen wird und dann gucken wir, wer am Ende recht hat. So, und jetzt ist genug geredet. Bis dahin, wir hören uns. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.